Ich mache heute weiter. Vor zwei Wochen war der Leo ja schon hier. Und diese kleine Miniserie, die wir uns da so ein bisschen überlegt haben, ist Jesus begegnet Menschen oder Jesus begegnen. Vor zwei Wochen ging es darum, dass Jesus einer Samariterin am Jakobsbrunnen begegnet. Einer Frau, die gesellschaftlich überhaupt nicht angesehen war. Sie stand am Rand. Sie war vielleicht nicht beziehungsfähig, haben wir gelernt. Und hatte wahrscheinlich auch kein hohes Ansehen in der Gesellschaft. Und es gab ja noch diesen Konflikt zwischen Juden und den Samaritern, die sich überhaupt sowieso nicht leiden konnten. Und Jesus spricht trotzdem zu ihr. Das heißt, Jesus, unabhängig davon, wie die Stellung dieser Frau zu dem Moment war, kommt jetzt zu ihr, kommt ins Gespräch mit ihr und eröffnet ihr eine so große Wahrheit, indem er ihr sagt, ich bin dieses lebendige Wasser, ich bin das ewige Leben und du kannst es heute ergreifen. Wir haben auch gesehen, wie die Frau am Anfang, ich sag mal, in der Erkenntnis Jesu so war wie, wer bist du eigentlich? Du kannst doch nicht größer sein als unser Vater Jakob. Und später sehen wir ganz zum Ende, da läuft sie in die Stadt und sagt, kommt und seht, ob das nicht der Messias ist. Er weiß so viel über mich. Das heißt, wir haben eine Entwicklung gesehen, wie sie quasi den Herrn wahrgenommen hat. In der Begegnung heute, und wir werden heute lesen aus Johannes, dem dritten Kapitel, die Verse 1 bis 15, auch da geht es wieder darum, wie der Michael gesagt hat, dass ein Mensch, der vielleicht, ich sag mal, im Kontrast zu dieser Frau, der Kontrast könnte gar nicht größer sein, mit dem beschäftigen wir uns heute und auch da werden wir eine Entwicklung sehen, wie er den Herrn Jesus wahrgenommen hat. Ich lese den Text. Johannes 3, 1 bis 15. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist ein Lehrer Israel und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Soweit der Text. Nun, wir sehen hier, kommt Nikodemus, er wird mit Namen genannt. Denn dieser Mensch Nikodemus kommt übrigens nur im Johannesevangelium vor. Die anderen Evangelien kennen diese Person eigentlich nicht. Nicht eigentlich, also er kommt dort nicht vor. Und er wird uns vorgestellt als ein Pharisäer und ein Oberster der Juden. Die Pharisäer, denke ich, für die Bibelkundigen unter uns, das ist eine Personengruppe, ich sage mal streng religiös. Die haben sich der Tora verschrieben und gesagt, okay, wir müssen das halten. Aber darüber hinaus hatten sie noch mündliche Überlieferung und mussten viele Dinge, im Endeffekt könnte man es beschreiben wie, die haben in der Tora einen Zaun gehabt und haben innen drin noch einen Zaun gezogen, damit sie ja die Tora nicht überschreiten und haben sich dann versucht, an diesen inneren Kreis zu halten. Also streng religiöse Menschen. Und wir sehen, dass Jesus immer wieder in Konflikt mit dieser Personengruppe kommt, mit dieser religiösen Elite, die zur damaligen Zeit einfach auch sehr viel zu sagen hatte. Er war nicht nur ein Pharisäer, hier steht auch, er war ein Oberster der Juden. Das bedeutet, dass er quasi im Sanhedrin, dem damaligen, ich sage mal, obersten Gerichtshof vielleicht, könnte man das so vergleichen, das war ein Zusammenschluss von 70 Personen plus dem Hohepriester und die durften Recht sprechen in religiösen Angelegenheiten. Die haben den Tempelbetrieb überwacht und eine der Aufgaben, die sie auch hatten, ist, dass wenn jemand aufsteht und behauptet, ein Prophet zu sein, dann mussten sie überprüfen, ist das denn wahr? Erzählt er denn die Wahrheit? Kann das denn wirklich ein Prophet sein? Nun, wir sehen hier einen Mann, wo ich denke, dass er in der damaligen Gesellschaft, wenn man auf die damalige Gesellschaft blickt, dass es ein sehr hoch angesehener Mann war. Ja, er hatte Bildung, er war streng religiös und er gehörte auch noch zu diesem elitären Kreis, die im Endeffekt die Gerichtsbarkeit innehatte. Und trotzdem, er ist ein Pharisäer, Jesus immer wieder in Konflikt mit diesen Pharisäern. Und ein Gedanke oder etwas, was die Pharisäer nämlich geglaubt hatten oder deren Annahme war, dass allein aufgrund ihrer Abstammung, also dass sie von Jakob und Abraham abstammen, allein das wird sie quasi in das Himmelreich bringen. Sie haben sich noch angestrengt, aber eigentlich war ihre Grundannahme, okay, wenn ich ein Jude bin, wenn ich von Abraham abstamme, dann ist mir so gesehen ein Teil, wenn ich mich dann noch bemühe, mit dem Herrn zu leben, ist mir ein Teil im Himmelreich sicher. Und deswegen kannten die Juden so gesehen die Phrase aus Wasser geboren. Jesus geht ja nachher auch noch mal darauf ein. Das war für die diese leibliche Geburt und für sie hat das ausgereicht, um in den Himmel zu kommen, weil sie ja von Israel und von Jakob abstammen. Nun, dieser hoch angesehene Mann, er kommt bei Nacht. Das lesen wir hier. Und ich meine, es gibt vielleicht zwei Denkansätze, warum er das tut. Zum einen könnte sein, er hat so einen Terminkalender wie der Michael. Da kriegt man nämlich auch nie einen Termin. Er war einfach beschäftigt den Tag über und kommt dann abends zu Jesus, weil er dann Zeit hat. Ich vermute mal aber, dass es nicht so der Fall ist, weil in Johannes 19, da lesen wir nämlich das dritte Mal von Nikodemus, da wird explizit erwähnt, Nikodemus, der in der Nacht zu Jesus kam. Also es muss etwas Besonderes gewesen sein, dass er in der Nacht kam. Und ich denke, er hat die Nacht genutzt, weil er einfach so eine hohe gesellschaftliche Stellung hatte. Jesus mit den Pharisäern eh schon im Konflikt und die Situation war noch nicht eindeutig und ich denke, er wollte einfach seine gesellschaftliche Stellung schützen und deswegen kommt er in der Nacht zu Jesus. Ich finde es aber so wunderbar, dass hier auch einfach davon gesprochen, es war aber ein Mensch. Ja, weil wenn ich an Pharisäer denke, wenn ich vielleicht an die Obersten der Juden denke, dann ich als jemand, der quasi in der Zeit, der das Neue Testament kennt, ich habe direkt eine Abneigung oder direkt eine negative Verbindung und packe die Pharisäer direkt in eine Schublade. Ich denke, das ist das, was für mich hier auf jeden Fall rauskommt. Es war aber ein Mensch. Ja, und ich denke, dass wir in jeder Person, egal wie sie vielleicht als erstes wahrnehmen, wie sie identifiziert ist und wie groß die Konflikte sind, ist es immer noch eine lebendige Seele, die von Gott geliebt ist. Und deswegen war Nikodemus ein Mensch und wir lesen sogar von seinem Namen. Das finde ich sehr schön. Nun, der Nikodemus, der startet in das Gespräch mit dem Herrn Jesus mit einer Feststellung und sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Und ich finde das ein bisschen interessant, weil eigentlich, wenn man in ein Gespräch kommt, dann stellt man sich erstmal vor, vielleicht hat man dann eine Frage, also vielleicht kam man mit einer gewissen Neugier und einer konkreten Frage zu Jesus, aber er kommt mit einer Feststellung und sagt, Rabbi, wir wissen. Erstmal dieses Wir bedeutet für mich, dass er im Endeffekt, war das nicht so nur seine eigene Überzeugung, sondern ich denke mal im Sanhedrin oder die Obersten der Pharisäer, da herrschte allgemein im Moment so ein bisschen, okay, da ist der Herr Jesus, er tut Wunder, er tut Zeichen, was ist das? Das ist nicht ganz klar, aber was die schon ganz klar gesehen haben, er ist ein Lehrer mit Macht von Gott ausgestattet. Sie haben die Vollmacht in den Wundern gesehen, seine Lehren. Und im Endeffekt ist es, was er hier macht, ist, er stellt Jesus und sich auf eine Stufe. Später bezeichnet Jesus ihn ja selber auch als den Lehrer Israels. Also war er auch quasi ein Rabbi, der gelehrt hat und im Endeffekt Menschen auch den Weg zu Gott gezeigt hat. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Aber er stellt Jesus und sich selber auf eine Stufe. Und ich glaube, die große Gefahr ist, auch für uns heute, dass wir eben bei dieser Feststellung stehen bleiben. Und viele Menschen, glaube ich, bleiben da einfach stehen. Sie sagen, okay, Jesus, eine historische Person, akzeptiere ich. Jesus, vielleicht ein Prophet mit, ich sag mal, Vollmacht von Gott ausgestattet, der Wunder und Zeichen getan hat, das akzeptiere ich. Und dann bleibt man da stehen. Und ich glaube, das Gespräch Jesus und Nikodemus wird uns gleich zeigen, Nikodemus, Wenn du bei dieser Feststellung einfach stehen bleibst, dann ist das zu wenig. Du wirst mich, du wirst das Reich niemals sehen. Und darum wird es gleich weitergehen. Ich denke nämlich, dass diese Feststellung einfach von vielen Menschen geteilt werden kann, dass Jesus ein guter Mensch ist, ein Prophet ist, dass er vielleicht eine besondere, ich sag mal, göttliche Vollmacht hat, von Gott gesegnet ist in besonderer Weise, das wird kaum ein Mensch widersprechen, aber es ist halt ein Punkt, der einfach nicht ausreicht, um wirklich in ewiger Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Nun, ich finde es so schön, dass Jesus, ich sag mal, diesen Smalltalk-Modus oder diese Feststellung von Nikodemus einfach durchbricht und er kommt sofort zu dem Punkt und trifft quasi den Nikodemus ins Herz, weil er fängt hier das Thema Wiedergeburt an oder von oben geboren werden. Und ich denke, es ist so, die Pharisäer und die damaligen Juden, für die war das Thema Wiedergeburt, ich sag mal, das war kein Thema, wo er einfach aufgrund des Wortes stutzig wird, was will denn Jesus von mir, was soll das denn sein? Nein, die Pharisäer kannten das Thema Wiedergeburt und es gibt gemäß jüdischer Lehrtradition ungefähr 6 verschiedene Arten der Wiedergeburt. Das ist ganz interessant. Bei Ruth zum Beispiel sehen wir, dass eine Ungläubige sich bekehrt und quasi dem Gott Israels anhängt. Sie sagt, dein Gott ist mein Gott, bekennt sich somit zu dem Gott Israel. Das war aus jüdischer Sicht eine Wiedergeburt, was sie da erlebt hat. Dann gab es die Annahme, dass wenn jemand zum König gesalbt wurde, dieser Zeitpunkt wurde auch als Wiedergeburt anerkannt. Darüber hinaus, wenn jemand geheiratet hat, oder wenn jemand zu einem Rabbi ordiniert wurde. Und das Letzte war, wenn er ein Lehrer einer Bibelschule, ein Rabban wurde. Und die Person, die wir hier sehen, Nikodemus, hat nämlich alle Wiedergeburten so gesehen erlebt, die in der jüdischen Lehrtradition da waren. Ich meine, er ist als Jude geboren, deswegen musste er sich nicht bekehren. König gab es damals nicht, also konnte auch kein König werden. Aber die Bar Mitzwa habe ich vorher vergessen, also der Zeitpunkt, wenn ein mit 13 Jahren ein Junge zum Mann wird, hat er offensichtlich erlebt, denn er war deutlich älter. Er war im Sanhedrin, die Voraussetzung war, dass er verheiratet ist. Er war ein Rabbi, also ein Lehrer. Und Jesus spricht ihn mit dem Lehrer Israel an, deswegen können wir davon ausgehen, dass er auch ein sogenannter Rabban war, also einer, der vielleicht eine Bibelschule geleitet hat, würden wir heute sagen. Also all diese Dinge hatte Nikodemus erlebt und wenn wir das so sehen, dann kommt hier eine Person mit Jesus ins Gespräch, wo ich glaube, die alle Juden sagen würden, okay, wenn einer Gott wohlgefällig ist, wenn Gott Gefallen an einer Person hat, dann wird es dieser Nikodemus sein, weil er ist streng religiös, er ist super fromm, er versucht dem Herrn zu gefallen und er hat all diese Dinge erlebt. Also im Endeffekt kommt hier eine Person, wo man eigentlich sagen könnte, okay, der Jesus könnte einfach nur sagen, ja, Nikodemus, alles richtig gemacht, komm zu mir im Himmel, wir werden ewige Gemeinschaft haben. Aber das sehen wir hier überhaupt nicht. Jesus eröffnet hier für ihn das Thema, du musst von oben neu geboren werden. Das Thema Wiedergeburt, diese leibliche Wiedergeburt oder diese irdische, die kannte der Nikodemus. Aber was er nicht verstanden hat, ist, wieso sollte jemand wie ich, der all diese Dinge erlebt hat, ja, der ein frommes Leben vorzuweisen hat, der einfach versucht, mit jeder Phase seines Lebens dem Herrn zu gefallen, warum sollte ich noch etwas benötigen, um das Himmelreich zu sehen? Wir haben mit der Gemeinde, gehen wir bei uns in den Bibelstunden, machen wir so eine Art, ich weiß nicht, Drohnenflug, geben so einen kleinen Überblick über einzelne Bücher der Bibel, immer eins pro Bibelstunde. Und wir sind in den letzten Monaten dann durch die 5 Bücher Mose gegangen. Und ich denke, der Nikodemus ist für mich so etwas wie so ein Abbild des Alten Testaments, wo ich denke, die Menschen haben immer wieder versucht, Gott wohlgefällig zu leben. Sie haben versucht, sich aus ihrer eigenen Kraft an diese Regeln zu halten, haben versucht, so Gott zu gefallen und mit ihm ewig in Kontakt zu kommen. Aber wenn wir die fünf Bücher Mose angucken, dann ist es immer ein Weg von, die Menschen entfernen sich eigentlich von Gott. Sie versuchen es zwar, scheitern aber immer wieder, entfernen sich von Gott, Rebellion, Murren, die 5 Bücher Mose sind voll davon. Und das, was Jesus ihm hier quasi eröffnet, ist, das, was du wirklich brauchst, ist eine Geburt von oben. Eine neue Geburt. In 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ganze Alte Testament zeigt eigentlich mit deinem alten Herzen, mit deiner alten Einstellung, mit deiner mit dem kannst du eigentlich niemals vor Gott wohlgefällig werden. Du brauchst etwas Neues. In der Natur kennen wir ein Phänomen Metamorphose. Das heißt, im Endeffekt, wir erfreuen uns sehr häufig dann im Frühling, dann wenn die Schmetterlinge fliegen. Vorher ist es eine Raupe, die überhaupt nicht fliegen kann. Sie verpuppt sich, verwandelt sich und daraus entsteht dann ein Schmetterling. Und ich denke, so ähnlich wie es eine Tatsache ist, dass eine Raupe niemals am Himmel fliegen wird, genauso wenig kann ein Mensch in den Himmel kommen, wenn er diese Neugeburt nicht erlebt hat. Das ist das, was Jesus dem Nikodemus hier sagen will. Und er sagt, verwunder dich nicht, dass ich dir das sage. Jesus präzisiert es ein bisschen und sagt, okay, diese Geburt, die kommt aus Wasser und Geist. Wie ich vorhin erwähnt habe, die Juden kannten das. Die Geburt aus Wasser, das war einfach die leibliche Geburt. Quasi, wenn die Fruchtblase platzt, das Kind kommt. Das war für die, ich sag mal, die Geburt aus dem Wasser. Und Nikodemus und auch die anderen Juden, die gingen eigentlich davon aus, okay, wenn ich ein Jude bin, wenn ich strenggläubig bin, dann reicht das aus. Die Geburt aus dem Geist, Jesus sagt nämlich, ihr müsst aus Wasser und Geist geboren wurde. Ich denke, das ist für uns, die wir im Neuen, quasi im Zeitalter des Neuen Testamentes leben, relativ klar. Das ist der Heilige Geist, der quasi die Menschen und uns auch zu einem gewissen Zeitpunkt überführt hat von unserer Sündhaftigkeit, der uns gezeigt hat, wie Gott ist im Kontrast zu dem, wie wir sind und der uns dann diese Erkenntnis schenkt und sobald wir das im Glauben annehmen, bewirkt er neues Leben, Wiedergeburt. Das ist der Heilige Geist, der so wirkt. Aber dieses Wasser, da sind sich die Ausleger auch gar nicht so klar, was das ist. Es könnte sein, so wie die Juden es verstehen, und auch im Vers danach, da sagt Jesus ja, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Das könnte jetzt einfach bedeuten, okay, das, was aus dem Wasser geboren ist, da geht es einfach um die leibliche Geburt. Und ich muss natürlich zuerst mal geboren werden, damit ich überhaupt eine Wiedergeburt erleben kann. Das ist, denke ich, klar. Andere Aspekte sind zum Beispiel, dieses Wasser könnte Reinigung bedeuten. In Hesekiel 36, da lesen wir davon, dass Gott quasi sein Volk mit Reinigungswasser reinigen will und dass er dann tun will. Ich lese mal den 26. Vers. Er reinigt sie und dann, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist das, was Gott tut. Und hier geht es quasi auch um das Wasser, das etwas Neues schafft, ein neues Herz und einen neuen Sinn. In 1. Petrus gibt es auch eine interessante Stelle, 1. Petrus 22, 25. Da steht nämlich, dass wir wiedergeboren sind durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Also im Endeffekt könnte dieses geboren aus Wasser bedeuten, erstmal die leibliche Geburt, das ist das, was die Juden geglaubt haben. Dieses Wasser könnte für Reinigung stehen, für im Endeffekt Buße, die vorhanden sein muss, bevor eine Wiedergeburt passiert. Und das Wort Gottes ist beteiligt an der Schaffung des neuen Menschen. All diese drei, das schließt sich, denke ich, untereinander nicht aus. Nun, Nikodemus, wenn wir ihn hier so ein bisschen beobachten könnten, ich glaube, er wäre erstmal so ein bisschen nach dem Gesprächseinstieg geschockt. Dann erklärt Jesus ihm, okay, du musst wirklich von Neuem geboren werden, ansonsten kannst du mich nicht sehen. Und so langsam fängt er an zu fragen, okay, wie kann denn das geschehen? Ich denke, das ist die Frage, die uns allen dann so ein bisschen auf der Seele brennen würde. Herr Jesus, du eröffnest hier ein Thema, das ist für mich als Juden, es ist in meiner Gedankenwelt kommt sowas überhaupt gar nicht vor, dass sowas überhaupt nötig werde. Dann erzähl mir mal, wie das funktioniert. Und ich finde das Bild, und das werde ich zum Ende hin uns vielleicht noch ein bisschen vor Augen malen, das Bild, das Jesus verwendet, das lesen wir dann ab Vers 14 und 15. Da geht es nämlich darum, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Es ist eine ganz interessante Stelle, 4. Mose 21, wer das nachlesen möchte. Da geht es darum, dass das Volk Israel mal wieder gegen Gott gemurrt hat. Sie verweisen mal wieder darauf, dass es in Ägypten ja auch schön sein für sie können, dass es dort für sie besser sein könnte und dass sie zurück möchten. Und wenn man daran denkt, in Ägypten, das Volk Israel wurde versklavt, die haben dort schlimme und grausame Sachen erlebt. Und hier in der Wüste beschweren sie sich immer wieder darum, dass sie nicht richtig versorgt werden, dass sie durch die Wüste laufen müssen, kein Wasser, kein vernünftiges Essen und so weiter. Und Gott, wahrscheinlich schon ein wenig überdrüssig, weil das so häufig vorkommt, schickt als Strafe feurige Schlangen in das Volk, und die beißen im Endeffekt die Israeliten, und diejenigen, die gebissen werden, viele von denen sterben. Die Lösung, als das Volk dann quasi zu Mose kommt und ihn bittet, ja, bitte doch zu Gott, dass er diese Plage, diese Strafe von uns wegnimmt, dann sagt Gott ihm quasi, dass er diese eherne Schlange aus Bronze oder einen Stab tun muss, sie erhöhen muss, und jeder, der im Endeffekt diese Schlange anguckt, nachdem er gebissen wurde, der wird leben. Das ist die Situation. Und ich meine, es ist, wenn wir uns das mal vorstellen, jetzt in diesem Raum wären plötzlich Schlangen, die zu unseren Füßen sind. Ich glaube, es fällt sehr, sehr schwer. Also es ist eigentlich etwas Einfaches. Du musst nur nach oben blicken, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn wir daran denken, die Schlangen sind unten, die fangen an, mich zu beißen, dann bin ich doch immer auf das Problem fokussiert. Ich glaube, die meisten würden schon auf den Stühlen stehen oder versuchen, mit den Füßen die Schlangen irgendwie wegzuhaben. Aber wir würden nicht nach oben auf die Schlange blicken, die da ist. Und ich glaube, hier in diesem Bild liegt sehr, sehr viel, was Jesus uns sagen will. Okay, wie kann diese Neugeburt passieren? Und wie kann im Endeffekt jemand, der mit Gott nicht in Kontakt war, der diesen Biss der Schlange, der für die Sünde steht, wie kann er davon geheilt werden? Denn dieses Bild der erhobenen Schlange ist ein Bild für Christus. So wie das Kreuz etwas über mir ist, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass Jesus vergleicht es hier ja quasi, dass der Sohn des Menschen, der muss auch erhöht werden, wie diese Bronzen oder eherne Schlange. Er muss ans Kreuz gehen, er muss die Sünden der Menschen tragen, dafür sühnen, erst dann wird Wiedergeburt fällig, möglich. Und diese Lösung, die dort präsentiert wird, eigentlich das Blicken, das ist für mich so ein Bild für, worauf ruht dein Vertrauen, worauf ruht mein Glaube im Endeffekt. Die Israeliten mussten von den Schlangen hochblicken auf diese eherne bronzene Schlange, die erhöht war. Und ich denke, genau das Gleiche gilt für uns auch. Und die meisten von uns haben das auch erlebt, dass wir unseren Glaubensblick von den Problemen, die wir auf dieser Erde haben, von der Sünde, die uns immer weiter von Gott entfernt und uns immer in tiefere Abgründe zieht, wir müssen aufblicken zu diesem erhöhten Christus, der unsere Sünden getragen hat, der schuldlos war, gekommen von Gott, unsere Sünden getragen hat und für uns zur Gerechtigkeit wurde. In Johannes 6, 40, da lesen wir auch, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also das Blicken, worauf blicken wir, das zeigt im Endeffekt, worauf ruht mein Vertrauen und mein Glaube. Und die Frage ist heute, denke ich, relativ einfach für uns. Worauf blicken wir heute? Worauf blicke ich? Worauf blickst du? Vielleicht brauchen wir wie Nikodemus diese Begegnung mit diesem Herrn Jesus Christus, der uns im Endeffekt diese Realität gibt. Ohne vom Neuen geboren zu werden, kannst du mich nicht sehen, wirst du in Ewigkeit nicht bei mir. Du musst das erlebt haben, Nikodemus. Deine Abstammung reicht nicht aus, dein Anstrengen reicht nicht aus. Du musst neu gemacht werden und in Verbindung mit mir leben. Und das ist möglich dadurch, dass Jesus am Kreuz für ihn gestorben ist. Nun, ich denke, wenn man Nikodemus noch weiter verfolgt im Johannesevangelium, so taucht er noch an zwei weiteren Stellen auf. In Johannes 7 ergreift er Partei für Jesus und sorgt dafür, dass Jesus im Endeffekt einen fairen Prozess oder fair behandelt wird. Also er stellt sich so gesehen schon auf die Seite Jesus. Und in Johannes 19, da lesen wir dann das letzte Mal von Nikodemus, als es dann darum ging, Jesus zu begraben. Jesus wird vom Grab runtergenommen, Begräbnis vorzubereiten. Da kommt er, meine ich, mit Myrrhe und Aloi für die Grablegung Jesu und sorgt für Einbalsamierung, ist wahrscheinlich auch nachher dabei wirklich auch beteiligt und gibt Jesus so gesehen die letzte Ehre. Und ich habe mich gefragt, warum tut er das zu diesem Moment? Weil eigentlich ist das ja so gesehen, wenn man menschlich drauf blickt, so aus, ich sag mal, von den anderen Juden, ist das doch der schwächste Moment, um auf die Seite Jesus zu treten, um jetzt quasi in die Öffentlichkeit zu treten und sagen, ich gehöre zu Jesus, weil das ist, denke ich, das, was er getan hat. Jesus liegt im Grab, aber Jesus ist auferstanden. Und ich denke, Nikodemus hat es begriffen. Ich brauche den Herrn Jesus, ich brauche das neue Leben, das durch ihn gewirkt wird. Dann komme ich dann werde ich Gott in Ewigkeit sehen, in ewiger Gemeinschaft mit ihm sein. Und diese Veränderung hat Nikodemus mitgemacht. Und bei Wiedergeburt, ich weiß nicht, ich denke dann häufig, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich denke immer an einen Zeitpunkt. Und bei Nikodemus kann man das irgendwie gar nicht so festmachen, sondern ich denke, er hat diese Frage einfach sehr, sehr lange bewegt nach diesem Gespräch mit Jesus. Wir sehen an den anderen drei Stellen, dass er sich immer mehr zu Jesus hin positioniert. Also kann es auch ein Prozess sein. Aber was sehr, sehr wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir ohne den Herrn Jesus, ohne unseren Blick im Vertrauen und dem Glauben auf ihn zu werfen und zu sagen, Herr Jesus, du bist die Lösung für mein Problem, für mein Sündenproblem, für meine Trennung von Gott, bist du die Lösung. Und nur so kann ich wirklich in Gemeinschaft mit dir leben, in Ewigkeit mit dir leben. Nun, ich denke, viele von uns, die haben diese Wiedergeburt oder die geistliche Geburt, die Geburt von oben schon erlebt. Aber auch für uns ist es, denke ich, wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen, worauf schaue ich, worauf bin ich ausgerichtet, worauf ruht in Wirklichkeit mein Vertrauen. Und ich möchte abschließen und uns ein Vers lesen aus Hebräer 12. Das ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, wenn man das so sagen kann. Ich lese die ersten drei Verse und auch dort geht es wieder um Blicken und Achtgeben. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hatte. Achtet doch auf ihn, der solch einen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Das heißt, auch für uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, geht es immer wieder darum, auf ihn zu schauen, auf ihn Acht zu geben. Da werden wir im Endeffekt die Kraft für unser Leben bekommen, die Kraft, ihm nachzufolgen, die Kraft aber auch für unseren Alltag. Wir werden nicht müde und matt werden, wenn wir wirklich im Glauben unseren Blick auf ihn geheftet haben und auf ihn achten. Das wünsche ich uns auch für die kommende Woche, dass wir unseren Glaubensblick auf Jesus wenden. Und wenn jemand vielleicht diese Wiedergeburt, diese geistliche Wiedergeburt und somit die Voraussetzungen dafür noch nicht hat, mit Jesus zu leben, dann ist, denke ich, auch heute ein guter Moment dafür, das festzumachen. Amen.